Ich lese zwei Verse weiter aus dem vierten Kapitel des Philipperbriefes, und zwar den Vers 8 und 9. Und lese diese Verse aus der unrevidierten Luther-Übersetzung. Da heißt es folgendermaßen: Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was keusch ist, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denkt nach, welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir. Das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es geht also, und das steht ja jetzt im vierten Kapitel, nachdem so viele Mahnungen und Erinnerungen weitergegeben worden sind an mögliche Gefahren, die auf die Gemeinde zukommen können, die Gemeinde zersetzen können, die sogar Gemeinde zerstören können und vom Zeugnis trennen können, kommt jetzt im vierten Kapitel der Hinweis: Was soll alles in der Gemeinde pulsieren? Und somit auch das rechte Lob. Wir hatten ja heute Morgen von dem Frieden gesprochen, der bewahrend wirkt im Herzen und in den Sinnen des Einzelnen und somit der Gemeinde. Und dass die Freude in dem Herrn, nicht nur an dem Herrn, sondern in dem Herrn, zu jeder Zeit vorhanden sein soll, damit also auch die Bewahrung des Friedens wiederum stattfindet. Und dann eben immer dieses Wörtlein weiter, das lesen wir ja öfter hier in diesem Brief, weiter. Also jetzt kommt noch etwas. Lasst Christus in eurer Mitte wohnen. Und wann wohnt er in der Mitte? Wenn das, was wir hier gelesen haben, stattfindet und auch bleibt, dann wohnt Christus in eurer Mitte. Er, der die Kraft des Gläubigen geworden ist, das will also heißen, der Gläubige hat keine geistliche Kraft aus sich selbst. Er hat nur die menschliche Kraft, aus der er vielleicht irgendwelche religiösen Aktionen bewegen kann. Aber er hat keine geistliche Kraft, um Gott zu gefallen. Die geistliche Kraft muss von Gott kommen, in Jesus Christus. Und die ist uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Also Jesus, der diese Kraft des Gläubigen geworden ist und um in seiner Nachfolge aufbauend mitarbeiten zu dürfen, soll in der Mitte der Gemeinde immer zu Lob und Ehren kommen. Es geht also zentral in jeder Glaubensgemeinde nur um Jesus. Es ist seine Gemeinde und er soll beachtet werden. Und um ihn muss es gehen. Es geht nicht um die, die da zusammenkommen in erster Linie, um die Menschen, sondern um ihn. Und wenn es um ihn geht, geht es auch der Versammlung gut. Dann geht es auch der Gemeinde gut. Wo er ist, geht es der Gemeinde gut. Aber er ist der Mittelpunkt, der betrachtet und beachtet werden soll. Es geht also nicht nur um irgendeinen missionarischen Dienst, der versehen werden könnte, oder um ein Leben miteinander. Das machen auch Weltkinder, das machen auch Religionskinder. Sondern es geht nicht nur, dass so etwas stattfindet, sondern wie es stattfindet. Wie es stattfindet. Das müssen wir für uns ganz persönlich auch immer beherzigen. Nicht die Tatsache, dass wir zusammenkommen, ist das Wichtige, sondern wie wir zusammenkommen, ist wichtig. Nicht die Tatsache, dass wir Lieder singen, sondern wie, mit welchem Herzen. Nicht die Tatsache, dass wir Gottes Wort lesen, sondern wie. Also immer diese Beziehung zu dem Haupt, zu Jesus. Wir versammeln uns am Sonntag in der Gemeinde, um Jesus in unserer Mitte zu ehren. Das ist das Wie, das ist die Garantie, auch gesegnet nach Hause gehen zu können. Der Herr muss sich in seiner Gemeinde wohlfühlen können. Wir haben ja manche Bücher, die darüber schreiben, die sogar so einen Titel verfassen, Wohlfühl-Evangelium. Also in beider Richtung wird dieser Titel bearbeitet. Und da geht es dann meistens um die Frage, ob sich der Mensch wohlfühlt in der Gemeinde. Aber das Evangelium sagt, in erster Linie muss Jesus sich wohlfühlen können in der Gemeinde. Und wenn er sich wohlfühlt, ich nenne einfach so mal dieses Wort, dann geht's der Gemeinde auch gut. Es muss also um seine Person gehen, es muss um sein Wort gehen, es muss um seine Taten gehen, es muss um sein Wesen gehen. Alles misst sich an ihm, auch der Segen und auch das Wohlfühlen letztlich, wenn er sich in unserer Mitte wohlfühlt. Denn er ist derjenige, der überhaupt Frucht freisetzt, Frucht schenkt, missionarischen Geist gibt, der etwas ausrichtet. Missionarisch arbeiten heißt noch lange nicht, dass es was ausrichtet. Wenn Jesus nicht das Zentrum ist, dann ist das Schaumschlägerei. Ja, da passiert überhaupt nichts. Aber wenn er das Zentrum ist und er die Kraft der Mission ist, dann geschieht etwas an den Herzen. Darum geht es um ihn in der Mitte der Gemeinde. Darauf muss man Acht haben. Das ist nicht immer selbstverständlich so. Das muss man wollen und auch suchen. Und dazu auch den Herrn einladen, dazu auch die Öffnung haben und sagen, Herr, ich will, dass du die Mitte bist. Es geht nicht um mich, es soll um dich gehen. Bitte, gib mir die Kraft, dich zu beachten und dich reden zu lassen zu mir. Und deswegen werden die Philipper auch aufgefordert und wird ihnen gezeigt, was so ein Lob Gottes ist. Ein Lobpreis ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Liedern und dann denkt man so, jetzt haben wir 10 Lieder gesungen, jetzt haben wir Gott gelobt. Das muss noch gar kein Lob gewesen sein. Das kann nur ein Gesang gewesen sein. Lob ist es dann, wenn es durch den Heiligen Geist den Herrn meint, direkt. Dann ist es ein Lob und darauf gilt es zu achten. Wenn es dann aber ein eigenmächtiges, menschliches Handeln ist, was passiert? Wenn der Herr sagt, wenn es nicht um mich geht durch meinen Geist, dann bin ich nicht mehr in eurer Mitte. Das hat er den Gemeinden deutlich gesagt. In der Offenbarung, ich zitiere mal einige Stellen, hat er den Gemeinden deutlich gesagt, wenn ich nicht mehr in eurer Mitte sein darf, bin ich auch nicht da. Dann müsst ihr selber zusehen, wie ihr da weiterkommt. Nur wenn ich in eurer Mitte sein darf, dann bewegt sich die Stätte. So zum Beispiel gleich an die Gemeinde zu Ephesus, Offenbarung 2, Vers 4. Da spricht zunächst der Herr, ich habe was gegen dich. Also wird einfach gesagt, erstmal was gegen dich, das muss geändert werden. Wenn das nicht geändert wird, dann gehe ich weg von dir. Also von der Gemeinde, von dem Zeugnis. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und dann heißt es, wenn du nicht umkehrst und die ersten Werke tust, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Das heißt, dann werde ich nicht mehr in der Gemeinde arbeiten. Sagt er, ich kann nicht bei euch sein, wenn ich nicht das Zentrum bin, wenn ihr nicht mich alleine meint. Dann kann ich nicht bei euch sein, dann kann ich das Zeugnis der Gnade nicht durch euch öffentlich machen. Oder in Vers 14 vom zweiten Kapitel, da heißt es dann zur Gemeinde zu Pergamon, ich habe einiges gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Das habe ich gegen dich. Also er spricht zu einer Gemeinde. Ihr beherbergt das dort. Und wenn das nicht geändert wird, gehe ich von euch weg und das Zeugnis der Gnade kann durch euch nicht weiter gereicht werden. In Vers 16 steht das nämlich, wenn ihr nicht Buße tut, werde ich kommen über dich und gegen diese streiten mit Schwert meines Mundes. Also mit anderen Worten, der Friede ist dann nicht mehr gewährleistet, wenn ich nicht Zentrum sein darf in eurer Mitte. Kapitel 2, Vers 20, da geht es um die Gemeinde zu Thyatira. Da sagt der Herr zu Johannes, schreibe dir Folgendes. Ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das wird also zu der örtlichen Gemeinde in Thyatira gesagt. Ich habe das gegen dich. Das muss geändert werden. Wenn das nicht geändert wird, so heißt es dann weiter in Vers 22, dann werfe ich sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Also hier wird gar nicht jetzt zu Ungläubigen gesprochen, sondern von der Präsenz Jesu in der Gemeinde, dass er der Wirkende sein kann und sein möchte. Und wenn er das nicht darf, dann hört das mit dem Wirken auf, dann ist es so, kann man ja manchmal sehen, dann geht es nur noch flachmenschlich zu in solchen örtlichen Gemeinden. Aber der Geist Gottes weht nicht mehr, weil Jesus sagt, ich kann das nicht machen, mitmachen, was ihr macht, ihr müsst machen, was ich mache. Euch mir anschließen, ich habe euch erlöst. Ja? Oder dann in Kapitel 3, Vers 2 der Gemeinde zu Sardes wird gesagt, ich kenne deine Werke, ja, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Ich habe deine Werke nicht vollkommen befunden vor meinem Gott. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also du wirst nicht merken, wenn ich gekommen bin, plötzlich bist du allein. Die anderen werden es merken. Die werden es in dem Augenblick merken, so wie wir das Bild von den Schafen, von der Schafherde genutzt haben, dass der Hirte einen Ton gab und dann gehen die Köpfe hoch und die anderen merken es dann aber nicht. Sie hören den Ton einfach nicht. Also der Herr sucht seine Ehre in der Gemeinde, damit die Gemeinde überhaupt leben kann. Sie kann sonst nicht leben ohne ihn im Zentrum. Der Zusammenschluss also mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist und mit seinen Tugenden, mit seinem Wesen, ist notwendig, um gewisse Dinge aus der Gemeinde heraushalten zu können. Eine Sache wäre dort, die Sünde nicht mehr erneut einziehen lassen zu sollen und zu brauchen. Wir könnten sagen, naja, wer will denn schon die Sünde in die Gemeinde einziehen lassen? Wir haben biblische Beispiele dafür, dass das geschehen ist. Und wenn das in der Bibel steht, dann ist die Gefahr ja auch für jede jetzt Gemeinde gegeben, wenn sie nicht Acht gibt, dass die Sünde wieder einbricht und somit die Gemeinde blockiert. Ich lese 1. Korinther 5 dazu. Paulus schreibt ja da an diese korinthische Gemeinde, die also nicht Acht hatte darauf, dass der Herr Zentrum bleibt. Es geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und das war mitten in der Gemeinde, das war nicht außerhalb der Gemeinde. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Also wenn das in der Offenbarung so steht, dann sehen wir hier auch das praktische Beispiel, dass Sünde wieder in die Gemeinde eingedrungen ist. und sie wurde noch nicht mal zurückgedrängt und gestraft. Aber die Gemeinde wurde dadurch blockiert. Und Paulus sagt, das darf nicht so bleiben. Ihr müsst also in der Gemeinschaft mit Christus, seinem Geist und seinen Tugenden leben, dass seine Tugenden sich ausbreiten dürfen in der Gemeinde. Es ist auch dazu notwendig, dass der Zeugendienst nicht verhindert wird, diese Gemeinschaft mit dem Herrn. So steht in 1. Korinther 7, also nur zwei Kapitel weiter, in Vers 35 folgendes: Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Also vorher wird das gute Verhältnis untereinander beschrieben. Und da wird, ich lese am besten mal diese Verse, damit wir das besser verstehen. In Vers 32, ich möchte, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und unverhindert dem Herrn dienen könnt. Der Tenor liegt also auf diesem letzten Satz. Das war jetzt nur ein Beispiel, um aufzuzeigen, wo Blockaden sich aufmachen könnten. Es geht darum, dass wir unverhindert, wie wir auch gestaltet sind, dem Herrn dienen, der mitten in der Gemeinde läuft. Denn es heißt auch in der Offenbarung, er wandelt mitten unter den Leuchtern. Und die Leuchter sind Vertreter der Gemeinden. Da ist er ständig gegenwärtig und will ständig gegenwärtig sein, kann aber nur gegenwärtig sein, wenn auch seine Tugenden zugelassen werden. Diese Gemeinschaft, dieser Zusammenschluss im Heiligen Geist mit Christus und seinen Tugenden ist auch dazu notwendig, dass das Gebetsleben nicht geschwächt wird. Denn es heißt ja in 1. Timotheus 2, und hier ist ja auch eine geistliche Arbeit angesprochen für die Gemeinde. Es ist geistliche Arbeit. Eine Gemeinde ist ja in Wahrheit eine Arbeitsgemeinschaft. Es geht ja nicht nur um ein wenig sentimentale Freude, die man hat, wenn man da zusammenkommt, sondern eine Berufung zur Arbeit. Wie lautet die Arbeit im Gebet? In 1. Timotheus 2, ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen tue: Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Also das ist schon eine Arbeitsaufforderung für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, der will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allein schon aus diesem Satz sehen wir, wenn Gott das will, dann will er seine Gemeinde dazu bewegen und zu benutzen. Er will mitten unter ihnen sein, um sie zu gebrauchen zu diesem Dienst, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Arbeit, Arbeit. Und er muss sich aber verherrlichen dürfen in der Gemeinde, weil es eben auch, und so schreibt Paulus dann weiter, es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Weg für die Menschen, außer durch Jesus Christus, diesen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Im 8. Vers heißt es auch, und das muss aus der Gemeinschaft mit Jesus und seinen Tugenden geschehen können, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Das ist also ein Arbeitsauftrag, ein geistlicher Auftrag, der ununterbrochen geführt wird, jetzt sichtbar oder unsichtbar. Und desgleichen auch die Frauen, dass sie im Arbeitsauftrag mit schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Mit guten Werken eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Das schreibt der Apostel Paulus also auch hier im Kapitel des Gemeindegebetes. Es gehört mit also in diese Arbeit des Gebets, des Gebetszeugnisses. Darum ist es so wichtig, dass Jesus das Zentrum in der Gemeinde ist mit seinen Tugenden, mit seinem Wesen und sich immer wieder offenbaren kann und dass sich alles um ihn dreht. Der Umgang auch mit den schwächeren Gliedern ist wichtig, weil es ein Umgang Jesu mit ihnen sein soll. Auch das gilt es zu beachten. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir dazu: Bekennt also einer einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also auch den Schwachen mittragen. Aber das gilt nicht, dass ich den Schwachen mittrage. Manchmal verdenkt man das ja. Ja, ich muss jetzt den Schwachen mittragen. Nein, Jesus will den Schwachen tragen, zwar durch mich, aber er will es tun. Und damit er es tun kann, muss er das Zentrum in der Versammlung sein. Muss sich alles um ihn drehen, dass er mich gebrauchen kann, den Schwachen zu segnen und zu tragen. Wir selbst haben das Potenzial nicht, nur durch die Gegenwart des Herrn und der Kraft des Heiligen Geistes, den er dann bewegt. Und dieses Gebet vermag nämlich viel, steht hier, und ich habe mich immer wieder gefreut, wem dieses Wort gesagt wird, dieses, dass es viel vermag, einfachen Menschen, die sich aber um Jesus scharen und von ihm gebraucht werden. Also hier sind keine besonderen Menschen, denn es steht hier, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Wir gucken zu Elia auf, oh großer Prophet. Aber was konnte er denn tun? Nur das, was unmittelbar Gott tat durch ihn. Anderes konnte er nicht tun. Anderes hätte überhaupt gar keine Wirkung gehabt und keine Frucht gebracht. Ja? Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Deswegen, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, das heißt, wenn es gebunden ist an Jesus und seine Tugenden, wenn er das Zentrum ist. Und er betete dann abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also für jeden ist das verheißen, dass jeder gebraucht wird vom Herrn. Er muss sich aber wohlfühlen in der Gemeinde, dass er nicht weggeht, so wie in der Offenbarung gelesen, und sagt, na dann müsst ihr mal selber weitermachen, ihr werdet merken, das geht nicht, wenn ich nicht da bin. Aber wenn ich da bin, sagt der Herr, dann geht es, dann spielt es keine Rolle, ob jemand klug ist oder weniger klug, stark oder schwach. Er benutzt jeden, wie er will. Und dann geschieht auch was. Diese Gemeinschaft mit ihm und seinen Tugenden ist auch wichtig, damit seine Liebe offenbar wird. Das Wort, einander zu lieben, bleibt nur ein Wort. Es ist nicht machbar. Es ist nur machbar durch den Herrn selbst. Da, wo er wirken kann, wird seine Liebe frei. Und nur diese seine Liebe bringt und wirkt etwas Gutes. Sie wirkt aufbauend zum Nächsten. Und dann wird es zu einem Erkennungszeichen der Gegenwart Jesu. Denn in Johannes 13, 35 spricht der Herr ja auch, daran wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört, an dieser Liebe, dass ihr einander liebt. Mit anderen Worten, dass ich etwas in euch tue, was normalerweise gar nicht machbar ist. Und das wird die Welt erkennen, dass da Gott etwas tut. Diese Liebe, also nicht wir etwas tun, sondern Gott etwas tut, durch seinen Geist, durch seine Tugend, durch seine Tugend. Wenn also das Gotteslob in der Mitte der Gemeinde bleibt, dann bleibt auch der segensreiche Friede da. Der Friede Gottes, der alles verbindet. Und jetzt kommen wir zu diesen Punkten, die wir auch gelesen haben. Worauf ist denn zu achten, damit der Herr in der Gemeinde geehrt bleibt? Ein Punkt ist eine Tugend, ein Lob, was wahr ist. Es ist also auf die Wahrheit, Wahrhaftigkeit in Worten untereinander zu achten. Epheser 4, 25 lese ich mal dazu. Was wahr ist, das fördert das Lob. Epheser 4, 25 und dann 29. Da heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Und Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Also das ist die Präsenz der Tugend Jesu. Denn wenn er etwas redet, aus der Wahrheit ist es eben erbaulich, es ist notwendig und bringt Segen. Die Präsenz Jesu, Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Und inwieweit das vorhanden ist in der Gemeinde, soll geprüft werden an der Wahrheit Jesu, an seinem Wort, an der Offenbarung seines Wortes in uns. Ein zweites: Was ist eine Tugend, was ist ein Lob des Herrn, womit wird er in der Mitte geehrt? Durch ehrbares Wesen. Es ist auf Ehrbarkeit zu achten in allen Handhabungen. Das heißt durchsichtig, transparent, nicht nur vor dem Herrn, auch vor den Menschen. Da hat der Apostel Paulus in 2. Korinther 8 ein Beispiel gegeben. Er hatte ja veranlasst, dass in den Gemeinden eine Kollekte gesammelt wird. Eine Kollekte für die Armen in Jerusalem. Gut, man kann das ja sammeln und in die Tasche stecken und dann vielleicht bei Gelegenheit mal hinbringen. Aber er beschreibt dort, nein, das machen wir nicht so. Wir haben noch einen Bruder dazugestellt, damit, nicht, dass sie sich nur gegenseitig kontrollieren, aber die anderen wissen, dass auch hier eine Kontrolle stattfinden kann, dass nicht einer sich was selber in die Tasche steckt von dem, was an Kollekten eingenommen worden ist, sondern dass sie gemeinsam das tragen. Wir haben zum Beispiel in der Gemeinde, auch in der Satzung sogar stehen, dass wenn Kollekte gesammelt wird, nicht der Kassierer allein die Kollekte zählen darf, sondern es muss immer ein Zweiter dabei sein. Und das muss in einem Taschenbuch testiert werden, beide. Welche Kollekte eingekommen ist. Damit es nämlich auch zeugnishaft ehrbar vor den anderen zugeht. Denn es hat auch anderes schon gegeben. Ein Kassierer, der ein Kassiereramt in der Gemeinde hatte, das liegt lange zurück, der wurde eines Tages nun gefragt, wie viel Geld ist denn da in der Kasse? Naja, so und so viel. Und dann hat man gesagt, naja gut, dann zeig mir mal die Kasse. Ja. Weißt du, tut mir leid, das haben wir jetzt meine Frau und ich erstmal für den Urlaub eingesetzt, ja, aber wir wollten das natürlich auch wieder reinlegen. Ja, so geht das nicht, ja. Es muss da auch ehrlich vor der Gemeinde, vor den Menschen zugehen. Und darum lesen wir dann 2. Korinther 8, Vers 21, folgendes. Denn wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Also das Kapitel handelt von dieser Kollekte. Nicht, dass es also sauber zugeht, dass da noch ein Zweiter dabei gewesen ist. Ehrbarkeit, das ist die Tugend des Herrn. Ehrbar handeln in der Gemeinde soll bedeuten, darauf zu achten, dass der Satan kein Missbrauch und keine Missverständnisse oder Unverständnisse erzeugen kann. Dass er dann so Eventualitäten in den Raum setzt. Ja, wer weiß, hat er wirklich zu viel da Kollekte bekommen oder Der hat wahrscheinlich was betrogen. Sind da aber nun zwei und es testiert, kann man sagen, nein, ist genau das, was gesammelt worden ist. Der andere hat es auch noch gesehen, ja? Damit man dem vorbeugt, denn es ist ja auch so, der Teufel, der hat ja eine Küche und die nennt man Gerüchteküche. Und Gerüchte sind furchtbar schnell in den Raum gesetzt. Man hat keine Beweise, aber man sagt einfach was. Und jetzt wartet man darauf, hoffentlich hat keiner einen Gegenbeweis, ja, dann komme ich mit meinem Gerücht durch. Oder da muss schon jemand einen Gegenbeweis geben. Und um dieser Sache vorzubeugen in der Gemeinde Jesu, muss es also diesbezüglich auch, was die Finanzen und vielem anderen betrifft, ehrbar zugehen. Damit die Einheit der Gemeinde nicht gespalten wird. Eine andere Tugend, die da sein muss durch die Präsenz des Herrn, ist das gerechte Handeln nach dem Wort Gottes. Niemand darf verachtet oder übervorteilt werden in Bezug auf die zeitlichen Güter. Auch das ist nicht Theorie. Wir lesen es in der Bibel, dass sowas passiert. Ja, dass Gläubige untereinander sich beschubsen, wenn es um zeitliche Güter geht. Einfach übervorteilen, ach, der ist nicht so klug, na, dann sage ich, die Sache kostet, ist eigentlich 5.000 wert, na, 2.000. Und der weiß ja nicht Bescheid. Einer betrügt den anderen. Und das kann passieren, wenn Jesus nicht gegenwärtig und präsent ist. Wenn der Herr selbst in persona, leiblich in der Gemeinde stände, würde sich das keiner erlauben. Aber weil er leiblich nicht da ist, kommt der Teufel mit seinen Versuchungen sehr schnell ans Ziel, wenn die Kraft des Geistes, des unsichtbaren Gottes nicht präsent ist. Ich lese dazu mal 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, Abvers 4. Ich lese schon mal Abvers 1. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge richtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern, damit ihr mit eurer Sache zum Zuge kommt. Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen, und das noch vor den Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, nicht Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt, und das unter Brüdern. Also das ist geschehen. Und das kann immer wieder geschehen, wenn die Gegenwart, die Präsenz Jesu durch seinen Geist nicht aktiv erkannt und angenommen wird. Wenn sich die Brüder, von denen wir hier lesen, oder wir können ja auch andere einsetzen, bewusst sind, Christus ist gegenwärtig, dann würden sie sich nicht über die zeitlichen Güter die Köpfe einschlagen. Dann würden sie Ehrfurcht haben vor dem Herrn. Da verstehen wir, was Paulus zu den Philippern sagt. Das ist in etwa eine Tugend, ein Lob. Denkt darüber nach. Die Präsenz Christi muss bei euch bleiben, damit es gut zugeht. Es ist also auch auf Reinheit, etwas, was rein ist, keusch, besonnen, Reinheit der Lehre zu achten und in den Entscheidungen Besonnenheit zu beweisen. Jakobus 3, Vers 17 und 18 sagt Folgendes dazu. Jakobus 3, die Weisheit von oben her ist lauter, dann ist sie friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden halten oder Frieden stiften. So steht es in zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Das heißt also, hier ist eine Reinheit, Besonnenheit auch durch die Gegenwart Jesu zu beachten, damit die Gemeinde darin Frucht bringt und auch wächst. Zu schneller oder voreiliger Eifer in Entscheidungen und im Handeln kann die Einheit verletzen. Und die es nicht verstehen, was da zu schnell gehandelt wird, die kann man ausgrenzen dadurch. Wir haben sowas praktisch in unserer Gemeinde auch schon erlebt. Und wenn wir nicht aufpassen, erleben wir es immer wieder, dass man vielleicht Gedanken äußert in unserer Gemeinschaft von Dingen, die notwendig werden. Und einige können nicht abwarten, bis der Beschluss gefasst wird, gemeinsam den richtigen Weg einzuschlagen und greifen vor. Haben wir ganz handfest erlebt. Und setzen das selbstständig schnell um, was sie gehört haben. Andere sind verletzt, fühlen sich nicht mitgenommen, fühlen sich ausgegrenzt und schon war die Spaltung da. Und die Spaltung führte dazu, dass gewisse Arbeiten nicht mehr ausgeführt werden konnten, die notwendig gewesen wären, die auch geplant gewesen waren und die bis zum heutigen Tag nicht mehr hergestellt werden konnten. Einfach, weil jemand zu spontan arbeitete und dadurch andere ausgrenzte, nicht mehr die Gemeinschaft suchte, nicht mehr das Zentrum Jesus suchte, um den sich alles dreht, dem alle dienen sollen. Also das soll ja nicht geschehen. Auch die Schwachen sollen in das Glaubenshandeln der Gemeinde mit einbezogen werden. Mit einbezogen werden. Petrus mahnt ja auch die Ältesten, und wir haben uns das ja schon gelesen, nicht bestimmend zu herrschen und einfach zu sagen, ich habe das jetzt erkannt und jetzt geht es los, jetzt mache ich das, ob ihr das wollt oder nicht, sondern die Herde weiden bedeutet, ich nehme sie mit. Sie kommt dort mit. Der Hirte sagt nicht, also ich muss da mal drüber, drei Ecken rübergehen, nicht? Und ob ihr nun mitkommt oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, ich gehe da über den Berg auf eine andere Wiese, weil ich das so sehe und für richtig halte, sondern er nimmt sie mit. Das dauert natürlich viel länger, als wenn er alleine gehen würde. Ja, weil die da so langsam vor sich hin trotteln. Aber er nimmt sie mit. Und das ist das Wesen Jesu in der Mitte in der Gemeinde, dass alle mitgenommen werden. Und solange nur ein Schaf noch hinten dran bleibt, muss die Herde warten, bis das mitkommt. Diese Geduld, das ist die Gesinnung Christi. Darauf ist zu achten. Denn Petrus sagt, wir sind nur Gehilfen der Freude. Gehilfen der Freude durch die Reinheit der Lehre und besonnener Taten, die Anwendung der Lehre. In 2. Korinther 1 lesen wir das auch, dass Paulus von diesem Wesen spricht, wo Petrus auch sagt, lasst uns die Herde weiden und nicht über sie herrschen. 2. Korinther 1, Vers 23. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht ja im Glauben. Wir sind Gehilfen eurer Freude. Wir wollen euch also immer mitnehmen. Und somit hilft uns Jesus auch, in der Freude zu bleiben, in ihm und an ihm. Das ist die Gesinnung Jesu. Wenn er präsent ist in der Gemeinde, dann kann man aufeinander warten. Denken wir an 1. Korinther 11, wo es ja um das Brotbrechen geht. Da sagt der Apostel Paulus, ich rühme euch nicht. Der eine, der isst schon vorher, nicht? Der andere dann kommt dann müde und matt dort an und hungrig. Und er sagt, einer warte auf den anderen. Und wenn ihr dann alle da seid, dann fangt gemeinsam an. Das ist der Wille Gottes und da geht es dann gut zu. Noch ein weiterer Punkt, worauf zu achten ist, das ist, dass das Liebenswerte in der Gemeinde zu hören und zu sehen ist. etwas, was gerne angenommen wird. Jesus wird gerne angenommen, denn Wiedergeborene leben mit ihm. Und alles, was er ist und was er sagt, wird gerne angenommen. Darauf ist zu achten, dass das, was Jesus ist und sagt, in der Gemeinde vorherrscht und ausgebreitet wird. Ein Lob Gottes in der Gemeinde ist mit Lieblichkeit gepaart. Mit Lieblichkeit. Und diese Lieblichkeit erzeigt sich in der Wesensart der Liebe. 1. Korinther 13, ich lese mal diese bekannten Worte, die uns dann immer wieder zu Herzen gehen, vor. 1. Korinther 13, Vers 4. Wie ist dieses Wesen der Liebe? Langmütig, freundlich, die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Sie hört niemals auf. Das ist Christus in der Gemeinde. Christus in der Gemeinde. Und dies soll sich ausbreiten in der Gemeinde, damit es gut geht. Die Prüfung, ob sich unser Handeln und Umgang miteinander so verhält, ist uns auferlegt, damit wir gewiss sind, Christus ist hier. Wenn wir ihn in unserer Mitte haben wollen und dass er auch der Wirkende in der Mission und Evangelisation ist. Die einfache Tatsache, dass man sich versammelt und irgendwie evangelisiert, bringt noch keine Frucht. Ist aber Christus gegenwärtig, dann braucht es noch nicht mal viele Worte. Und ich denke an Missionare, die schon lange heimgegangen sind, die jung heimgegangen sind, auch an diesen Missionar Brainerd, der unter den Indianern wirkte. Der hat manchmal mit seiner Predigt nur angefangen, einige kurze Sätze gesagt und schon fielen die Indianer auf die Erde und taten Buße und weinten über ihr Leben. Und er musste von einem zum anderen gehen und ihn trösten und sagen, Jesus hat dir vergeben. Das brauchte also gar nicht viele Worte, weil Christus gegenwärtig war und führte diese gleich in seine Gegenwart. Und noch einen Punkt haben wir gesehen, gelesen. Das, was wohltönt, wohllautet unter euch, das soll auch dort sein. Also jede ungeistliche Schärfe im Wort und Werk soll vermieden werden. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. 2. Korinther 13, 11. Der Gott der Liebe und des Friedens. Diese Stücke also, die wir jetzt genannt haben und hier gelesen haben in diesen zwei Versen, dürfen und sollen in der Gemeinde Jesu beachtet und festgehalten werden. Das heißt, immer darauf geachtet werden, dass Jesus da ist, dass er der Wirkende ist und dass man sich nicht verleiten lässt, ohne ihn etwas zu tun. Und dann heißt es hier in der unrevidierten Luther-Übersetzung, wenn das da ist, das ist etwa ein Lob, das ist etwa eine Tugend. Mit anderen Worten, es ist noch nicht das, was Jesus wirklich ist. Aber man kommt der Sache schon näher. Es ist etwa ein Lob, etwa eine Tugend. Dem denket nach und darüber denkt nach. Ihr Philippa, habt ihr das noch? Ist das bei euch? Wenn nicht, dann bittet darum, dass es wieder zu euch kommt. Dass nämlich die Vollmacht wieder vorhanden ist, Zeuge in dieser Welt von der Gnade Gottes in Jesus sein zu dürfen. In Vers 9, ich komme dort langsam zum Schluss, in Vers 9 hatten wir gelesen, dass die Philippa das Evangelium von Jesus Christus so gelernt haben, aber auch an anderen sehen konnten, an anderen, die Jesus von ganzem Herzen liebten und ihm folgten. Und an ihm sollen sie sich auch weiterhin messen. Die Gegenwart des Herrn in seiner Gemeinde ist also nötig, damit besonders in den Zeiten großer Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird, die lebendige Hoffnung unter den Gläubigen zu verspüren bleibt und noch hilfesuchende Seelen zum Glauben finden. Es wird ja die Gemeinde zu Philadelphia, übersetzt heißt ja Philadelphia Bruderliebe, gelobt vom Herrn in den Sendschreiben. Und es wird der Gemeinde ein Versprechen darum zugesagt. Gelobt deswegen. Warum? Weil sie in Einfachheit, in Hingabe am Wort Gottes festgehalten haben. Sie haben einfach gehört und getan. Sie haben nicht hinterfragt. Sie haben nicht geklagt. Ach, das ist ja zu schwer, was du sagst. Sie haben es einfach angenommen und getan. Und deswegen sprach der Herr zu ihnen in Offenbarung 3, 8 und 9. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich durfte immer in eurer Mitte sein. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und dann kommt dieser Vers, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also hier ist die Zusage, wenn Jesus in der Mitte der Gemeinde bleibt, wird sie auch durch die größten Anfechtungen hindurchgeführt, auch durch die Zeit der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis geht, weil Jesus nie überwunden werden kann. Er ist der Einzige, der nicht überwunden werden kann. Und wo er ist, wird auch das Feld, das er eingenommen hat, nicht überwunden werden. Wo er allerdings nicht mehr ist in der Mitte der Gemeinde, ist sie der Überwindung des Bösen preisgegeben und wird zerstreut, zerstört. Nicht Zeitgeist, sondern Gottes Geist muss gefragt bleiben. Auch im Lied, im Lobpreis soll eben Gottes Geist spürbar sein. Aber die Zulassung des wahren Gotteslob schließt immer die Gegenwart des Herrn ein und erfüllt somit das Wort, was Jesus auch sagt in Matthäus 18. Das wollen wir doch noch lesen. Matthäus 18, Abvers 19. Das schließt das dann ein, wenn es wirklich geistliches Lob ist. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Bei diesem Vers fällt mir immer wieder ein, auch bei dem Erstgelesenen, manchmal hat, da nenne ich einfach immer auch wieder die Namen Bruder Nötzold in der Vergangenheit gesagt, es ist heute schwer, dass überhaupt zwei eins werden. Man findet kaum zwei, die eine Einheit gebildet haben. Obwohl die Verheißung lautet, wenn doch nur zwei eine Einheit bilden in Christus, dann dürfen sie bitten und es wird ihnen widerfahren. Aber es widerfährt den Gläubigen so wenig von den Verheißungen, dass man fast annimmt, dass noch nicht mal zwei oder selten zwei eins werden. Und auch Vers 21 und 22, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Hier spielt also die Frage der Einheit auch eine Rolle, des Einsseins. Genügt es siebenmal und danach bin ich ihm nicht mehr eins, wenn er wieder was getan hat? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenmal siebzigmal, damit doch zwei eins werden können und sie bitten können im Namen Jesu und auch das, was sie beten, empfangen. Und dass Jesus, wo zwei oder drei nicht nur optisch versammelt sind, sondern in seinem Namen, dass er bei dieser kleinsten Gemeinde von zwei oder drei dabei sein kann. Das ist diese Verheißung und auf die soll jede Gemeinde, auch die Gemeinde zu Philippi damals und auch heute, achten. Denn der Herr ist der Herr des Friedens. Und in diesem Frieden leben und handeln bringt Segen und Frucht. Soweit zu den Tugenden Jesu in der Gemeinde.